Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Elvis Aaron Presley, geboren am 8. Januar 1935 in Tupelo, Mississippi, gestorben am 16. August 1977 in Memphis, Tennessee. Wobei, das Letzte stimmt nicht. Elvis Presley lebt nämlich. Seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Sichtungen der legendären Pop-Ikone in Japan, Südamerika und neuerdings auch im Wallis. So wird es das Bühnenstück Elvis lebt, das diese Tage Premiere hatte, ein Pop-Idol, das dieses Jahr seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte. Und über dieses Pop-Idol wollen wir reden mit drei Menschen, die Elvis und sein musikalisches Umfeld und sein Leben auch gut kennen. Und zwar Susan Loacker, Dozentin an der ZHAW im Institut für angewandte Medienwissenschaft. Bernd Friedli, Comedian, der einst ein Bühnenprogramm hatte namens Was würde Elvis sagen? Und zuletzt Diego Valsecchi, alias Elvis Presley, bei diesem Bühnenstück Elvis lebt, Schauspieler und Kabarettist. Und eben dieser Elvis, der sich ins Wallis begibt. Ja, Diego, wenn wir bei dir anfangen wollen, warum denn Elvis?
Das ist ein lang gehegter Traum von mir. Ich würde sagen, mindestens 20 Jahre alt. Seit der Schauspielschule im Prinzip. Etwas mit Elvis zu machen, einen Elvis-Abend zu gestalten. Mhm. Und jetzt im Alter, jetzt bin ich 42 und 10 Monate alt. Elvis starb, als er 42 und 8 Monate alt war. Also jetzt ist genau die richtige Zeit für diesen Elvis-Abend.
Mhm, das ist aber schon recht präzise. Da scheint sich ein Fan dahinter zu verstecken.
Ein bisschen, ja. schon ein Fan.
Ja, eure Beziehung zum Elvis, Susan.
Ja, vielleicht nicht ganz so Fan, eher aus der zweiten Reihe. Mein Herz schlägt schon lange für so die Gegend von Johnny Cash. Und da kommt man dann früher, nicht um Elvis rum. Daher meine doch große Zuneigung.
Benz, als letzter unter uns dreien.
Ich habe eigentlich über das ironische Zitat Zugang gefunden. Ich war in Graceland und fasziniert von dieser Ersatzreligion, von dieser Grabstätte, wo eine Gottheit, also wenn man am 16. August da ist, am Todestag, da wird eine Gottheit begangen, gefeiert. Und ich habe zunächst Kinkerlitzchen gesammelt, habe jetzt auch heute meine ganze Küche, ist ein Elvis-Museum. Und vom ironischen Zitat bin ich dann irgendwann mal auf die Musik gekommen und der Donnerschlag war wirklich im Sun-Studio. Da gibt's Führungen, da werden die Originalaufnahmen von 54 eingespielt auf den Originalboxen und das fährt dermaßen ein. Die kulturrevolutionäre Kraft, die von diesem Mann damals ausgegangen ist, das fährt ein und das hat mich nie mehr losgelassen.
Also ein richtiger Fan.
Heute ein richtiger Fan. Der auch die alles Negative so lieber ausblendet und den Priscilla-Film erduldet hat, im Wissen, es ist schon alles wahr, aber ich möchte es nicht wissen.
Nun ja, also ganz ausklammern können wir das heute nicht, aber trotzdem mal zuerst noch zum Stück, Diego, wie war es denn jetzt, der Elvis zu sein? Die ersten paar Male hast du jetzt hinter dir. Wie ist es? Ich bin jetzt der Elvis.
Es ist natürlich toll, weil es ja immer die Frage ist, bin ich da jetzt Elvis oder nicht? Aber es macht wahnsinnig viel Spaß, diese Performance endlich auf die Bühne zu bringen, diese Songs zu singen, die diese Kraft haben, auch zu erleben, welche Kraft es auf die Leute hat, wie die Leute sich freuen, wenn der eine Song kommt und du merkst, ah, du siehst es im Publikum, da sagt wieder jemand, aha, und die Freude ist da, wenn sie den Song auch noch kriegen und hören, teilweise mitsingen. Das macht wahnsinnig viel Spaß.
Um jetzt mal ein bisschen ins Feinstoffliche reinzugehen, also es ist ja nicht gerade die einfachste. Du musst singen und dich bewegen und durch Stück führen. Also es ist schon eine Aufgabe. Vor allem diese Songs auch so zu singen, dass es glaubhaft ist.
Ja, das ist durchaus eine Aufgabe und es ist durchaus auch ein Kraftakt. Wir sind jetzt gerade in den ersten zwei freien Tagen und ich merke es schon, es steckt einem schon in den Knochen, wenn man da 2 Stunden lang Gas gibt.
Und die Ehrfurcht für Elvis, den Performer, ist vielleicht auch noch ein bisschen eine andere geworden, oder?
Die war schon immer schon da. Ich meine, es ist ja jetzt nicht das erste Mal, ich mache schon lange Kabarettprogramme, wo ich singe und spreche und 2 Stunden lang durch einen Abend führe. Also ich weiß, was es braucht, und kenne das. Und natürlich aber die Ehrfurcht vor ihm war schon vorher da. Das habe ich nicht erst jetzt durch diese Erfahrung
gemacht. Es könnte einem ja auch in die Quere kommen, wenn man so will.
Ja,
was hätte denn Elvis gesagt dazu?
Er wäre begeistert und ein bisschen neidisch, weil er hat mit 42 nicht mehr so gut ausgesehen. Nein, ich habe mich einfach saumäßig gut amüsiert. Fantastisches Stück. Und ich muss sagen, Diego ist ein großartiger Elvis. Das ganze Körperliche, wir reden vom größten Entertainer aller Zeiten und vom größten Interpreten aller Zeiten. Das sage nicht ich, das haben Dylan und Lennon und alle gesagt, die dazu berufen sind. Vom popkulturellen Urknall und diese Laszivität, diese Erotik, das Ganze, wie du mit dem Körper diesen Mann gibst, wie du singst, und dann siehst du erst noch dem Original ähnlicher als die meisten Film-Elvisse der letzten Jahre. Also ich habe so gehofft, dass es mir dann ein bisschen gefällt, weil ich ja wusste, wir nehmen hier heute diesen Podcast auf. Aber dass es mich dermaßen umhaut und vor allem so wunderbar unterhält, das hätte ich nicht gedacht.
Ich fand es auch schlicht, also um das Stück zu zitieren, geil. und zwar, also natürlich, alles, was Benz jetzt schon gesagt hat, unterschreibe ich zu 100%. Für mich hast du so die Gratwanderung erwischt. Oder Elvis mit einem Augenzwinkern, das kann jeder. Elvis nachmachen können auch viele. Elvis Stücke gut nachspielen mit einer formidablen Band, by the way, können auch viele. Aber das so zusammenbringen, dass die Mischung nachher stimmt, dass man sich eben nicht verulgt vorkommt, dass man nicht auf einen Epigonentrip kommt, sondern dass es in der Kombination von den drei Polen was Eigenständiges gibt, das ist in meiner Wahrnehmung einfach hohe Kunst. Also Gratulation.
Vielen Dank. Das ist genau das, was ich angestrebt habe, das, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Das freut mich sehr.
Das finde ich eigentlich auch den genialen Kniff, was Susan jetzt anspricht. Also die Jahrhundertfigur, die zur Genüge debattiert worden ist und zerlegt worden ist, einfach nur noch ironisch zitieren eigentlich und gleichzeitig in der Musikdarbietung so in die Vollen zu gehen und völlig unironisch geil zu musizieren mit dieser tollen Band. Und da gibt es Elvis-Produktionen, wo noch ehemalige Bandmembers und Background-Sänger dabei sind, die nie das erreichen von dieser Spielfreude, was ihr da auf die Bretter legt.
Es gab doch mal diese Tourneen, die organisiert wurden mit seiner Band und seinem Chor und hinten sang er auf der Leinwand.
Genau.
War aber schon längstens gestorben.
Da waren noch Fontana und die Originalband von 94 dabei. Und,
hat
und
jemand das gesehen von euch? Zufälligerweise hat das mal jemand... Nee?
Ich habe es mal gesehen, ja. Ja, es ist wie alles, es ist eben immer zitiert. Elvis ist ja immer zitiert. Ich glaube, man muss diese Körperlichkeit... I wish I was there. Man müsste in Las Vegas da mal in der ersten Reihe gesessen haben.
Was ich eben interessant finde, es wäre ja ein leichtes gewesen, diesen Elvis einfach in die Pfanne zu hauen. Und gleichzeitig eben, das ist für mich auch der Dreh, liebevoll zu sein und auch mit Augenzwinkern dieser Figur zu begegnen.
Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie man dieser Figur begegnen kann. Weil es, also nichts liegt mir ferner, diese Figur in die Pfanne zu hauen, weil es ist mir zu einfach. So, das ist wirklich super einfach, das muss man nicht tun. Eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen, aber eben nicht zu ernst zu werden, weil dann wird's auch wieder peinlich. Genau dieser Grat, dieser schmale Grat wollte ich gehen und den wollte ich treffen und habe natürlich gehofft, dass ich es tue. Und freue mich jetzt, wenn ihr zwei da seht, vor allem Elvis-Fans, es waren auch Elvis-Fanclub-Vorstandsmitglieder in der Preview, in der Premiere.
Das hat man auch gemerkt.
Denen es auch sehr gefallen hat. Und da war ich sehr froh, weil das sind natürlich die Leute, vor denen ich am meisten Respekt hatte.
Die hyperkritischen.
Ja, klar, natürlich.
Und der Kniff, das Ganze ins Wallis zu verlegen. Ist das einfach so, weil du aus dem Wallis stammst ursprünglich? Oder?
Das kommt daher, weil ich natürlich mir wirklich viele Jahre Gedanken gemacht habe, wie nähert man sich denn dieser ikonischen Figur? Wie macht man das? Um eben nicht zu kopieren, weil eine Tribute-Show... Eine Copy-Show, das wollte ich auch nicht machen. Das können andere, weiß Gott, auch noch besser. Aber wie nähern wir uns dieser Figur, um eben trotzdem ernsthaft bleiben zu können. Und irgendwann kam ich halt auf den Gedanken, ja, es gibt doch diese ganzen Verschwörungstheorien. Mhm. Ich bin damit auch groß geworden, so in den Ende der 80er Jahre gab es so diese Fotos, die aufgetaucht sind und so. Damals war ich ja 8, 9, 10 Jahre alt. Und irgendwann habe ich gedacht, ah, okay, wie wär's denn, das könnte ein Kniff sein, wie wär's, wenn wir mal sagen, das ist so.
Eben, also die Verschwörungstheorie ist jetzt echt.
Genau,
die Verschwörungstheorie
ist jetzt echt. Und sie landet im Wallis halt deshalb, weil ich aus dem Wallis komme und das Wallis kenne. Da fände ich es dann auch genauso blöd, wenn ich sage, wir machen es in Japan oder so. Ich habe keine Ahnung von Japan, aber vom Wallis habe ich ein bisschen Ahnung. Also verlegen wir es doch dahin. Mhm. So, ja, das ist eigentlich die simple Idee davon.
Passt.
Ich finde halt, es passt auch ganz gut ins Narrativ, oder weil die ganze Elvis-Geschichte, wenn wir jetzt mal nicht nur, in Anführungszeichen, nur über die Musik reden, sondern über das, was die Geschichte ist, dann ist das ja so ein Grenzüberschreitungsnarrativ, oder? Die Tellerwäscher-Geschichte am Anfang, also von König Baumwolle zum King. Und dann quasi dasselbe wie der Retour, da kriegt's dann so eine griechische Tragödie. Und die einzige Grenzüberschreitung, die Elvis selber ja meines Wissens, bitte korrigiert mich, nie gemacht hat, ist der Schritt ins Ausland. Und den, du machst jetzt quasi noch eine Grenzüberschreitung obendrauf, die extrem fremd ist der ganzen Geschichte und irgendwie aber eben auch extrem stimmig.
Ja, man darf ja nicht vergessen, dass Elvis eigentlich auch vom Land kam, wenn man so will. Und jetzt begeben wir uns quasi auf die Alp in der Schweiz, umgeben von Kühen. Darf man das spoilern, die Yoga machen?
Ja, das darf man schon sagen, ja.
Nee, es passt ja irgendwo eben drum auch, oder? Weil man kriegt so eine Idee, auch wo der Mensch herkam, auch wenn man jetzt nicht ein Geschichtsbuch zitiert dabei. Er kam tatsächlich aus so einer Welt, die er vielleicht auch gekannt hätte, wäre er jemals im Wallis gewesen.
Und ihr bringt halt das Lust, ich meine, sich dermaßen über das Wallis lustig machen dürft ja nur ihr selbst. Und es hat diesen, du hörst das vielleicht ungern, aber für uns Österschweizer hat das natürlich schon diesen Zuckerscharm von die Walliser stellen sich selbst dar, Walliserinnen, und sind dadurch lustig, weil sie es von Haus aus sind, weil das der ganze Kanton ein Satirestadel ist mit Selbstdarstellenden, und das Wallis ist seine eigene Liebhaberbühne, und davon, das nimmst du dann auch noch mit, dieses Element. Und diese Witze sind zum Teil so doof, aber sie dürfen sein. Und ich musste dann sehr lachen, als an einer Stelle Menschen im Publikum, die das offensichtlich nicht wissen, wo du sagst, der konnte ja nie im Ausland ein Konzert geben, weil sein Manager ein illegaler Einwanderer war. Und alle denken, das ist eine ironische Anspielung auf Trump, aber es ist wahr. Colonel Parker hatte dieses Problem, dass er nicht ausreisen durfte und keinen Pass hatte. Und das finde ich dann sehr hübsch, diese wahren Details eben auch noch als quasi Ironie eingestreut.
Auf Colonel Parker werden wir vermutlich auch noch ein bisschen zu sprechen kommen, wenn wir über die Ikone Elvis Presley sprechen. Und ich möchte ein bisschen auf die Zeit, die vergangen ist, auch zu sprechen kommen, weil wir reden wirklich über eine der großen Pop-Ikonen, 50er Jahre, USA, Marilyn Monroe, auf der anderen Seite Elvis Presley. Das war irgendwie so das Paar, und das hat ganz viel verkörpert, auch den amerikanischen Traum. Ja, da gibt's ein paar Fragen, die sich anschließen. Und zwar eine hat mit unserem Alter zu tun. Wir sind ja ein bisschen zu spät gekommen. Meine Erstbegegnung mit Elvis war die folgende, dass er sein Konzert in Hawaii gegeben hat, das weltweit übertragen wurde, und meine Eltern saßen begeistert vorm Fernseher. Und ich kam so zur Hälfte dazu und habe mir gedacht, was bitte ist denn jetzt das? Ein völlig übergewichtiger, schwitzender Mann, der kaum seine eigenen Stücke singen konnte und in einem absurden Kleid steckte. Was war denn eure erste Begegnung? Könnt ihr das noch sagen?
Also ich kann mich, wie gesagt, erinnern an die Connection zu Johnny Cash. Da gab es ja dieses wunderschöne Million-Dollar-Quartet-Album, wo Sam Phillips offenbar eine Jam-Session mitgeschnitten hat mit Cash, Elvis, Jerry Lee Lewis und Carl Perkins. Da hat sich dann die Nachwelt gefetzt über Jahre, ob der Cash überhaupt drauf sei, weil man immer damit gerechnet hat, er singe Bariton, was er offenbar dort nicht tut, egal. Also so bin ich
Musiker. Ist der drauf?
Ich sage ja, aber nein, ich muss. Ich hätte ja gesagt, aber ich will mich auch nicht
auf dem Bild ist er drauf.
Auf dem Bild ist er drauf, das ist alles, was zählt. Nee, aber jetzt so von Konzerten sehen, also ich bin ja auch eine später geborene. Habe ihn auch selber natürlich nie gesehen. Ich kann mich einfach erinnern, dass mich das so wie als Mädchen damals, als Frau ein bisschen beleidigt hat, weil ich eben Musikfan war, auch immer selber Musik gemacht und so. Und ich habe dann das auch so ein Konzertmitschnitt gesehen, weiß jetzt nicht mehr, wo es war, aber mich haben diese Mädchen da vorne, die den Elvis bekreischt haben, die haben mich beleidigt, weil ich plötzlich realisiert habe, ah, die kreischen nicht für eine schöne Phrasierung, die kreischen nicht für ein Gitarrensolo, die kreischen rein optisch. Und ich fand das damals ganz, ganz schrecklich, weil ich dachte, der arme Kerl, der ist doch Musiker. Also mir hat ein Stückchen weit leid getan. Ich habe mich auch ein bisschen geschämt für diese Mädchen, muss ich sagen.
Das ist aber auch der Inhalt aller Filme, mehr oder weniger von allen Filmen, die in den 60er Jahren gemacht haben. Ganz viele junge Frauen. Die einzige, die immer auf der Seite steht und ihm nicht zu applaudiert, ist diejenige, die ihn am Schluss kriegt. Und alle anderen liegen ihm stets zu Füßen. Also da gibt es schon einen komischen Dreh mit dieser Karriere. Aber vielleicht klammern wir das gerade noch aus. Die erste Begegnung trotzdem von euch zwei noch.
Ich habe mit 12, das war sein Todesjahr, so eine 4-LP-Box geschenkt bekommen. Das hat mir nicht viel gesagt, habe ich verschenkt einem Kollegen. Und ich habe die 30, 35 Jahre später zurückgeholt und habe diesem Adrian geschrieben, hast du die noch, weil ich sammle jetzt. Und ich bin jetzt bei 872 Elvis-LPs. Das ist ja immer wieder dasselbe drauf und dieselben Outtakes und vielleicht mal neue Live-Aufnahmen. Aber ich habe die dann zurück in meine Sammlung geholt, weil ich sehr spät erst also über das Abziehbild, ich kannte ihn als ironisches Zitat eben und dann erst zur Musik gefunden habe.
Meine erste Begegnung ist einfach das eine Best-of-Album in der Plattensammlung meiner Mutter. Keine Ahnung, da muss ich 7, 8 Jahre alt gewesen sein, im Ende der 80er. Und da, ich hole diese Platte raus und sehe dieses Bild im Profil von diesem verschwitzten Mann mit so einem hohen Kragen und lege diese Musik auf und war ab dann einfach gebannt. Ich habe dieses eine Album die ganze Zeit gehört und wollte dann auch wissen, was sind das für Texte. Also In the Ghetto weiß ich noch, meine Mutter musste mir In the Ghetto dann übersetzen. Beim gemeinsamen Hören hat sie mir gesagt, was das heißt, was es bedeutet. Und ich fand das, der hat mich einfach fasziniert.
Man kann manchmal auch irgendwo landen, das ist tatsächlich so. Man könnte jetzt auch sich vorstellen, beim Trio Eugster gelandet zu sein, zum Beispiel. Ohne das werten zu wollen, aber ja, es hat in der Plattensammlung zum Glück den Elvis rausgezogen.
Zum Glück, ja. Zum großen Glück.
Die Ikone. Ich habe mal mit Greil Marcus, einem der großen Rock-Intellektuellen, ein Gespräch geführt zum Elvis Presley und dann hat er gesagt, guck mal, der Elvis Mitte der 50er Jahre, wer auf der Welt sah so aus? Da sind wir noch nicht mal beim Musikalischen, aber da sind wir vielleicht bei dem, was die Ikone ausmacht.
Da hätte ich Susan auch ein bisschen korrigiert. Ich als Mann muss sagen, es war auch optisch und es war so, wie er Suspicious Minds singt in Las Vegas, da treibt es einer mit seinem Publikum. Das ist ein sexueller Akt und der ist gleichzeitig frei von Schmierigkeit und von Übergriffigkeit. Aber es ist ein erotischer Austausch von Audience und das ist einmalig. Und er hatte indianisches, schwarzes, afroamerikanisches, europäisches. Da kam in diesem Gesicht schon eine Mischung zusammen. Und diese Lippen, die müsste man heute aufspritzen, die waren echt einfach der Wahnsinn.
Ja, ich habe das letzte natürlich in der Recherche gelesen, in einem Buch, was ich sehr spannend fand, dass Elvis eigentlich die sexuelle Befreiung der Frau darstellt. Zum ersten Mal das war zum ersten Mal möglich, dass Frauen in der Zeit, in den 50er Jahren, öffentlich ausrasten durften oder ausgerastet sind. Also das fand ich noch einen sehr interessanten Gedanken.
Also das Groupie sein als feministischer Akt, letztlich.
Ja, letztlich, ja.
Ja, Susan scheint da ganz überzeugt zu sein.
Oh, ich kann noch arbeiten an dem. Aber nein, eben ich bin wirklich tatsächlich, wie gesagt, von der völlig anderen Seite eingestiegen und wenn man eben wie ich damals sehr viel Johnny Cash gehört und natürlich auch Fernsehen oder live gesehen hat, obwohl ja biografisch ganz viele Parallelen existieren, bis zu denselben Frauen zum Teil, nicht zwingend zeitgleich, ist es doch so, dass Cash, obwohl es wahrscheinlich ebenso faustdick hinter den Ohren hatte, auf der Bühne natürlich die totale Antithese war. Also viel, viel prüder und gottesfürchtiger hätte man nicht rüberkommen können. Und wenn das quasi die Blaupause ist, dann ist das andere so, ups, worum geht's jetzt hier? Also ich verstehe rückblickend, wenn du, Diego, sagst, das ist so ein Moment in der Geschichte. Da geht es mir gleich wie so Dylan mit der E-Gitarre und so. Ich kann das rückblickend durchaus verstehen. Mir ist es einfach nie so eingefahren, weil wie ich es dann das erste Mal selber erlebt habe, war es wie schon vorbei, einfach historisch gesprochen.
Es war halt für die später Geborenen tatsächlich ein bisschen schwierig. Also drum, meine Erstbegegnung war ein komplett anderer Elvis als der von den jungen Frauen als Befreiung empfunden wurde, dazumals vielleicht.
Ja, natürlich, die Verkehrung ins er war der American Dream, er war revolutionär und hat sich ins eigene reaktionäre Gegenteil gewandelt und ist als American Nightmare und Waffennarr und Nixon-Freund gestorben. Diese ganze Tragik, seine Karriere ist eine Blaupause für, man kann Britney Spears Karriere eigentlich drauflegen, wie ein Pauspapier passt die auf Elvis Karriere, Unschuld vom Lande, früh hochgejubelt, später am Ruhm zerbrochen und sozusagen irre geworden. Er hat eigentlich alles schon mal gemacht und jede spätere Popkarriere spiegelt sich an dieser einen im Aufstieg und im Fall und in der ganzen Tragik, was es bedeutet, der berühmteste Mann der Welt zu sein.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der berühmteste Mann der Welt. Aber trotzdem, sein Ende, quasi, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, also zwischen Heimkehr aus dem Militärdienst in Deutschland und 1968, den Comeback-Special, da ist dann nicht groß was passiert. Da hat also einer ziemlich an seinem eigenen Stuhl gesägt mit Hilfe seines Managers, Colonel Parker. Und mit Hilfe von Filmen, die meistens Vehikel waren für einen Soundtrack.
Ja, aber ich würde das noch nicht als sein Ende bezeichnen. Also das ist einfach eine Geldmaschine, die von Colonel Parker entwickelt wurde und von Hollywood weitergezogen wurde. Da haben alle sehr gut dran verdient. Zu jedem Film gab es einen Soundtrack, in jedem Jahr gab es 3 Filme und die Filme wurden immer blöder, das ist so. Sie wurden auch immer billiger hergestellt. Und es ist wirklich so, letztendlich habe ich einen Ausschnitt gesehen, wo er in einem der letzten Filme, Old MacDonald Has a Farm, auf seinem Anhänger, also es ist wirklich bitter, bitter traurig, dieses Bild. Ganz furchtbar. Und dann Gott sei Dank, und deshalb sage ich, es ist nicht das Ende, weil dann kam noch das Comeback und dann kommt schon noch einiges, finde ich, bis wir dann 77 beim Ende sind. Finde ich.
Er hat am Ende albern ausgesehen in diesen Kostümen, das war damals schon nicht mehr in der Zeit, in den 70s, aber es gibt Live-Aufnahmen aus dem Frühjahr 77, wo er natürlich krank und fett und nicht mehr bei Kräften war, aber er hat in Texas noch ein Live-Album, das zum Besten gehört. Er war bis fast zuletzt meistens ein großartiger Entertainer von sehr routinierten, sehr engagierten Musikerinnen, Sängerinnen unterstützt. Es war eine gute Show bis fast zuletzt. Und musikalisch, was er dann nach dem Comeback gemacht hat, diese Filme sind einfach schlecht gealtert. Aber die frühe Musik aus den 50s und die späte, die ist fantastisch gut gealtert.
Es gibt auch ein paar von den Popnummern, die er auch bringt im Programm. Also es konzentriert sich dann nicht nur auf die wirklich allergrößten Hits und die frühen sensationellen Aufnahmen, sondern wir kriegen dann auch ein paar andere Stücke. Mhm. Auch aus den Soundtracks. Also da steckt schon Recherche dahinter.
Ja, da steckt schon ein bisschen Recherche dahinter. Nein, ich wollte jetzt nicht nur eine Abfolge von Hits machen. Ich wollte natürlich auch noch ein bisschen etwas Unbekannteres bringen und habe mich da reingehört. Habe mich auch, dafür finde ich ja Social Media auch etwas ganz Tolles, habe mich so mit Elvis-Fans aus Amerika ausgetauscht und gesagt, was sind denn eure beliebtesten, unbekannten Songs und so. Das war schon toll. Bin ich auch auf ein paar Perlen gestoßen.
Mhm. Also mich hat es besonders gefreut, dass Return to Sender kam. Ein Song, für den ich immer schon eine große Schwäche gehabt habe und den ich jetzt immer noch mittransportieren. Kleine Träne weggedrückt. Trotz allem, auch wenn ich jetzt nicht der Elvis-Fan bin, den zwei von uns sicher verkörpern. Trotzdem, dieser Mann ist schon eine gute Weile gestorben. Also 1977 bis heute ist doch eine rechte Zeit. Ist denn dieser Mythos, ist das immer noch die gleiche Ikone, dieser Elvis Presley, wie er das war? Solange die Generation vom Elvis Presley Fanclub noch im...
Also was ich erlebe ist, wir haben so Straßenumfragen gemacht und hab ganz viele unterschiedliche Menschen angesprochen mit einem Bild. Ein Bild, wo man ihn vielleicht nicht gerade als allererstes erkennt. Und ich muss sagen, es haben ihn auch sehr junge Menschen erkannt. Und es haben ihn aber auch alte Menschen nicht erkannt oder nicht auf den ersten Blick, wenn man dann gesagt hat, ah ja, klar, natürlich, das ist er. Mich hat's überrascht, dass doch sehr viele junge Menschen ihn immer noch kennen und immer noch wissen, wer er war. Und vielleicht jetzt gerade nicht mehr alle Songs aus dem FF so aufsagen können.
Ich glaube, rein in der popkulturellen Darstellung und im Zitiertwerden, also ich habe beispielsweise Gemälde einer Bieler Künstlerin, Pat Noser, die vor einigen Jahren Elvis-Porträts gemalt hat, die ich dann natürlich kaufen musste. Eben in der Kunst, in der Popkultur sicher mindestens so erhalten wie Marilyn Monroe und viel mehr als John Wayne, Charles Bronson, James Dean, rein als ja. Und dann kennen diese jüngeren Leute vielleicht eher nur das Gesicht, wie ein Mickey Mouse Abziehbild, und dann hören sie die Musik und dann geschieht das Unglaubliche, was auch in Diegos Show passiert. Sie elektrisiert auch Menschen. Ich hatte ich habe so einen Teddybär, den kann man auf einen Knopf drücken und dann beginnt er zu tanzen. Der hat ein Lederkostüm an, Comeback Special Elvis Presley Outfit, und dann kommt zum Song Teddy Bear, beginnt dieser Bär zu tanzen. Und ich hatte einen Nachbarsjungen, der wollte immer in mein Atelier kommen, in mein Büro, und ich musste diesen Bär tanzen lassen, und dann hat er schon, als er eineinhalbjährig war, hat er so zu shaken begonnen, und dieses Kind wusste nichts von Elvis, aber dieser Sound hat ihn elektrisiert.
Mhm. Und das Bild vom Teddybären.
Und der tanzende Teddybär.
Mhm. Ja, die popkulturelle Ikone, was meinst du, Susanne?
Also ich glaube, es hat wie zwei große Aspekte. Das eine ist tatsächlich die musikalische Innovationskraft, die man ihm einfach nicht absprechen kann, egal ob man die Musik mag oder nicht. Und das andere ist, glaube ich, schon einfach die hundertprozentige Echtheit. Also wenn man heute über Künstler spricht, die so groß geworden sind, dann tauchen ja früher oder später immer so manipulative Figuren auf. Also ich will jetzt nicht sagen, sein Manager sei nicht manipulativ gewesen. Dafür weiß ich echt zu wenig über die Geschichte. Aber ich meine zu wissen, dass er jetzt rein musikalisch gesprochen Elvis relativ viel freie Hand ließ im Hinblick auf Songauswahl, im Hinblick auf Musiker im Studio. Im Hinblick, wo will ich überhaupt hin mit dem? Also, weil ja Elvis in dem Sinn natürlich schon Musik machte, bevor er ein Star war. Oder wir haben immer das Gefühl, es geht so von einem Tag auf den anderen. Natürlich ging es bei ihm schnell, aber über Nacht ging es tatsächlich auch nicht. Also, der hat sich auch, glaube ich, nicht wahnsinnig verbogen. Und ich glaube, wenn etwas sich durch Jahrzehnte oder Jahrhunderte und über die schiere ikonische Aufarbeitung erhalten kann, muss es einfach einen relativ hohen Echtheitsaspekt haben, schätze ich.
Ich glaube auch, dass es ihm nicht unbedingt bewusst war, was er tat. Es hat es mit ihm gemacht. Diese Hüftbewegungen, die hat er ja erfunden, aber der hat nicht gesagt, ich tue jetzt lasziv. Ich bin jetzt der erste Mensch, der den Unterkörper aus der Black Culture in den weißen Mainstream übersetzt. Er hat es einfach gemacht. Und man musste mit dem frühen Kuno Launer auch nicht über seine Texte diskutieren, weshalb die genialisch den Zeitgeist erfasst und transportiert haben. Er hat es einfach getan. Und dadurch, denke ich, liegst du mit der Authentizität sehr richtig. Und die Ikone hat halt ihre Berechtigung, weil es damals, ich finde das interessant, Erik, dass du die sogar eine sexuelle Befreiung der Frau mit reinbringst. Er hat bestimmt das prüde Amerika enthemmt. Am Anfang musste man dieses Becken am Fernsehen noch rauskadrieren. Da haben die Kameraleute immer erst von der Gürtellinie an aufwärts filmen dürfen und mit der Zeit wollten die Leute das sehen. Das war sexuell. Man kann es nicht anders sagen. Und er hat zum Beispiel auch einfach den schwarzen die African-American-Kultur befreit. Er musste ja persönlich im Radiostudio vorbeigehen, im weißen, segregierten Radio. Die weißen Radios spielten nie schwarze Musik. Er musste persönlich in Memphis vorbeigehen, um zu beweisen, dass er kein Schwarzer war, weil es so geklungen hat.
Und zum Glück hat das Radio kein Bild.
Und sie waren ihm alle ewig dankbar. Ich habe mit Little Milton, einem Blueser aus Memphis, gesprochen. Der hat gesagt, er hat uns befreit. Er hat unsere schwarze Musik, er hat den Blues massentauglich gemacht. James Brown eilte als erster an den Sarg, falls Elvis denn wirklich gestorben ist, und sagte, ich wäre kein schwarzer Superstar geworden, wenn Elvis unsere Musik, diese Barriere nicht niedergerissen hätte. Mhm. Und diese Bedeutung dürfen wir, die gilt es zu anerkennen.
Die wird auch anerkannt, auf jeden Fall. He's alive and well and living in Wales, oder? Bevor wir noch zum Stichwort Echtheit, das da gefallen ist, kommen, aber wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass ein paar von den frühen Fernsehauftritten wurde er dann schon sehr schnell eingemeindet. Also da stand er dann plötzlich im Anzug da auf der Bühne, hat einen Hut auf und sang einen Hund an. Also das darf man auch nicht vergessen, dass er sich dann relativ schnell mal auch ja in den Mainstream reinbewegt hat.
Ja, was ihn aber auch sehr erniedrigt hat. Ne? Also es wurde natürlich, da kommt sehr viel vom Management natürlich her. Colonel Parker hat natürlich ganz genau gewusst, wie das funktioniert. Aber wahrscheinlich ist ihm das auch passiert, dem Colonel Parker. Ich weiß nicht, ob der wusste, weil es war ja das erste, er ist der erste große Popstar gewesen. Und Elvis auf jeden Fall ging mit einer großen Naivität an die ganze Sache heran. Aber hat dann irgendwas, man kann dann schon einem Menschen beim Erwachen zuschauen, glaube ich, wenn man den ganz Jungen nimmt, der dann älter wird und reift und plötzlich merkt, ey, was singe ich denn da teilweise und was sind das für blöde Filme und jetzt will ich aber ein bisschen gehaltvollere Musik machen. Und dann auch erfrischend ist es ja, wenn man ihn bei den Bandproben zusieht. Es gibt da ja gut viel Footage, was man gucken kann, wo er wirklich dann mehr den Ton angibt.
Das sagen auch viele Wegbegleiter und Jerry Schilling, sein bester Freund, dass er wirklich musikalisch eben Ton hat, dass er eigentlich Bandleader war und eine Idee davon hatte, was für eine Musik er machen wollte. Er war nicht einfach ein Produkt. Er hat die Songs meist nicht selber geschrieben, aber wer hat das schon zu jener Zeit?
Kaum jemand. Das war Buddy Holly vielleicht, der das ungefähr eingeführt hat und Chuck Berry auf
und dann irgendwann mal Dylan. Aber ja, das war neu.
Genau.
Das Singer-Songwriter gab es damals nicht.
Aber das mit der Echtheit. Manchmal habe ich mit den Filmen auch Mühe, diese Vehikel für Songs, dass er mit ganzem Einsatz dahinter stand, aber trotzdem die Songs vielleicht langweilig fand, weil sie sind nämlich auch langweilig. Das sind recht formelhafte Geschichten, die da passieren, sowohl im Film wie bei den Songs.
Naja, gut. Ich würde jetzt mal behaupten, bei vielen solchen Unterhaltungsfilmen ist es formelhaft und manchmal auch ein bisschen langweilig. Das mag ich jetzt noch nicht mal ihm ankreiden. Er hat es halt gemacht, aber er hat sich ja dann auch irgendwann daraus befreit, weil er sagte, wie doof soll es denn eigentlich noch werden? Das kann ich mit mir nicht mehr machen oder ich habe darauf auch keine Lust mehr. Er hatte dann auch irgendwann mal die Lust daran verloren, definitiv. Und ging ja dann auch, glaube ich, gegen den Willen seines Managers. Der hätte, glaube ich, die Kuh noch ein bisschen weiter gemolken.
Aber mit der Zeit brachte das, glaube ich, auch nicht mehr so richtig was ein, nach dem 15. Film mit dem gleichen Inhalt.
Naja, aber es waren doch immerhin 30, das muss man dann also auch gut sagen.
Das stimmt schon, es sind auch nicht alle Filme gleich schlecht, muss man sagen.
Nein,
das gibt muss schon man wirklich sagen. Also man kann
durchaus gucken kann.
Auch die Soundtracks sind nicht immer nur gleich.
Ich habe die nicht, hast du die gesehen, Susanne, diese Filme?
Ich habe ein bisschen was gesehen davon und ich weiß jetzt die Quelle nicht mehr, ist ein bisschen peinlich, aber ich habe tatsächlich gemeint, ich hätte gelesen von möglicherweise war es das Buch von Priscilla, dass er zu Hause immer erzählt hat, er hoffe ganz fest, dass er im nächsten Film nicht singen müsse. weil er offenbar wirklich Ambitionen hatte als Schauspieler und sich da auch wie ein bisschen missbraucht wahrscheinlich fühlte, dass man ihn immer in diese singende Schauspielerrolle gedrängt hat, die, also wenn ich das richtig im Kopf habe, die er gar nicht so unbedingt wollte selber.
Das ist richtig. Eigentlich wollte er ernstzunehmender Filmschauspieler werden.
Und das hat man ihm aber nicht gegönnt?
Nein, das hat man ihm nicht gelassen.
Und er wäre es vielleicht geworden, er war vorgesehen für diesen Film mit Barbara Streisand, wo dann Christofferson den Part gespielt hat. Und wenn Elvis diese Rolle bekommen hätte, hätte er es vielleicht beweisen können.
Bin ich jetzt ein bisschen hart dem Christofferson gegenüber, aber anderes Thema.
Du bist froh, dass Christofferson die Rolle gekriegt hat.
Selbstverständlich.
Musikalisch hat er sich zweifellos dann also sehr befreit, indem er 68, 69 dann eben wieder von zeitgenössischen Songautoren, so wie er zu Beginn der Karriere Big Mama Thornton und Arthur Crudup beklaut hat, sie allerdings auch reich gemacht hat, müssen wir auch sagen. Hatte dann 68, 69 die besten Songs. Das waren von Suspicious Minds waren 12 Stück verkauft. Von dieser Single von Mark James hieß der, glaube ich. Und dann hat Elvis das zum Millionenhit gemacht. Und er hatte schon das Gespür, In the Ghetto, von einem unbekannten Mac Davis oder so. Das ist ein gesellschaftspolitischer, zeitkritischer Song. Die waren nicht so doof, die Lieder, die er gesungen hat.
Gut. Ich werde noch eins zitieren, das ein bisschen in eine andere Richtung deutet. Aber scheinbar ist ja was passiert bei den Filmen, dass man ihm mal eine Rolle gegeben hat. Jetzt müsst ihr mir vielleicht schnell helfen, wo er ein Halbblut ist. Und er stirbt am Schluss. Und dann hat man gemerkt, das wollen die Leute gar nicht sehen. Und dann wurde er eingeschwenkt wieder auf den Elvis als Rennwagenfahrer, als Helikopterpilot, als Mensch auf dem Jahrmarkt, der bejubelt wird von den Frauen. Und in diesem einen Film hat man es probiert, ihn wirklich als Schauspieler einzusetzen. Funktioniert hat das auch. Aber das Publikum wollte es wiederum nicht.
Dem ist so. Ich habe den Film selber nicht gesehen. Ich muss auch sagen, bei den Filmen bin ich am schwächsten informiert von allem. Mich interessieren die auch nicht so wahnsinnig, das ist so. Aber diese Geschichte mit dem Titel, den ich jetzt auch nicht weiß, die kenne ich so auch. Ja.
Ich wollte nur noch aus einem von diesen wahnsinnigen Songs aus den Filmen zitieren. I like to drink wine and money is fine, but I like the girls even more.
Ja, und ich sage love, love me do, you know I love you. Das ist auch nicht Literatur. Das waren die Beatles.
Das ist so. Er hat sich aber auch lustig, es gibt eine Aufnahme, aber der Song heißt Little Darling und der heißt wirklich nur Little Darling, oh, where were you? Ahupa, hupa, hupa. Und es ist eine Live-Aufnahme und er macht sich danach auch lustig. Er macht dann so ein Speech und sagt, ja, ich weiß, es ist Ahupa, hupa, hupa, aber ihr flippt ja trotzdem aus. Also irgendwie, er weiß es schon, er macht es auch selber mit einem Augenzwinkern.
Bitte, Susan, sag uns, dass auch Johnny Cash alberne Dinge gesungen hat.
Vielleicht nicht gar so viele, aber diverse. Also ich glaube, es gibt... Ich möchte jetzt noch mal schnell probieren, den Christofferson in die Waagschale zu werfen, außer Christofferson und ein paar aus dieser Ecke. Herzlich wenige Leute, die nie was Albernes gesungen haben. Und ich meine, wir können ja in der Schweiz auch ein Lied davon singen. Also wir haben da einen Star, der ein Schwan so wie Schnee auf Jäh reimt. Also hallo. Ich kann den Dialekt leider nicht nachmachen.
Ich glaube, wenn wir über Songtexte von berühmten Bands und Leuten und Hits reden, ja, da können wir noch so einiges ins Deutsche übersetzen, auch vom Englischen aus, wo man denkt, okay, gut.
Ich habe einen Gedanken gehabt, so sehr ich das Secondhand Orchestra liebe und die Produktion beispielsweise über Freddie Mercury grandios fand, weil es mir den Menschen näher gebracht hat. Ich bin jetzt froh, hast du diese Produktion gemacht, weil sonst hätten die das vermutlich dann bald als nächstes gemacht. Und ich will Elvis nicht auf Schweizerdeutsch hören. Ich will das nicht hören. Auf keinen Fall.
Da war ich sehr dankbar drum.
An deren Stelle auch nicht antasten, ich sag's dem Roman und der Irene dann vielleicht noch persönlich.
Dieses I like to drink wine, das ist natürlich total geschluckt, wenn der Film dazu nicht genau das sagen würde. Und ich musste dann immer an die Anekdote von Eddie Murphy aus seinem Stand-up-Programm denken, wo er gesagt hat, Elvis Presley wollte Schauspieler werden, konnte so dermaßen nicht schauspielen, dass man seine Dialoge singen lassen hat. Ist natürlich auch super gemein, aber ja, irgendwie.
Ja, ist es schon, weil, also ich finde, dass aus Schauspielersicht kann ich jetzt schon sagen, dass er so ein schlechter Schauspieler war er nicht. Also das kann man jetzt wirklich so nicht sagen.
Es waren einfach die Rollen, die ihn vermutlich nicht mehr so ganz interessiert haben.
Es waren sicher nicht die brillantesten Rollen, die brillantesten Bücher.
Sagen wir, Malsecki ist ein besserer Sänger, als Elvis ein Schauspieler war.
Das ist doch gut.
Vermutlich.
Das ist jetzt eine schöne Formel. Etwas hat mich eben auch noch interessiert, und zwar... Jetzt, heute, 2025, haben wir den Elvis, und der wird von ganz vielen Leuten immer noch als Ikone angeschaut. Und ich habe mir immer mal wieder die Frage gestellt, während ich da saß, wäre so etwas überhaupt heute noch möglich, dass irgendjemand auf die Art so eine popkulturelle Bedeutung kriegen könnte überhaupt, die auch überdauert, mehrere Jahrzehnte?
Ich finde, es ist schwierig zu sagen. Ich habe das Gefühl, nein, weil unsere Medienlandschaft so dermaßen defragmentiert ist. Und es gibt ja in dem Sinn Massenmedien, weltweite Massenmedien, in dem Sinn so nicht mehr. Ein Gedanke, den ich natürlich habe, ist Taylor Swift. Hm. Deshalb wird sie in dem Abend natürlich kurz zitiert, so viel darf man ja auch sagen. Taylor Swift ist für mich die seinen Rekorden jetzt gerade gefährlich nahe kommt oder sie teilweise sogar schon gebrochen hat. Aber ist Taylor Swift ein Massenphänomen, so wie es Elvis war? Ist, ich glaube, nein, trotzdem.
Ich glaube, da kam einfach sehr vieles zusammen, und es war, er war der erste Star des neuen Massenmediums Fernsehen, deshalb auch das Visuelle, und er kam in die Haushalte, und das durch diese Erstmaligkeit ist, denke ich, auch die Einmaligkeit begründet. Und er ist auch letztlich daran zerbrochen, dass es zu groß wurde. Für damalige Vorstellungen wurde alles zu groß, zu berühmt, zu exponiert. In dem Sinne hatte Johnny Cash und hatten die anderen Glück, dass sie nicht derjenige waren, weil sowas konnte man nicht überleben, und sie haben dann noch ein bisschen länger gelebt, und sonst gäbe es die American Recordings nicht, was sehr schade wäre.
Und die Beatles, haben sie ja gesagt, sie wären zum Glück zu viert gewesen und nicht allein dem ausgesetzt, diesem ganzen berühmt werden.
Aber sie haben es auch nicht, sie haben sich dann aufgelöst, um es überleben zu können. Also ja. Es war auch zu big.
Es ist halt auch immer ein bisschen das Problem mit den Prospektiven, oder? Alle, die bis jetzt was gemacht haben, was wirklich bahnbrechend war, war halt eben per Definition irgendwas, was niemand kommen sah. Deshalb ist es so wahnsinnig schwierig, sich jetzt zu überlegen, ob es das nochmal geben könnte, weil wir quasi mit dem Erfahrungsschatz agieren, den wir jetzt haben. Wir müssten hellseherische Qualitäten haben, um sagen zu können, was die heutige Jugend oder die morgige Jugend, was dort den Nerv trifft. Und da wir das selber noch nie so erlebt haben, glaube ich, kann man das gar nicht sagen. Ich würde es nicht a priori ausschließen. Ich denke auch, es ist, wie du sagst, Diego, es ist schwieriger geworden, weil einfach die Welt zerstückelter ist. Umgekehrt ist die Welt aber auch viel schneller geworden. Also ich glaube durchaus, dass sowas wie ein Bankrun im digitalen Raum auch mit einer Künstlerin, einem Künstler passieren könnte. Ich würde mir einfach nie anmaßen, irgendwie eine Prophezeiung zu wagen, wo und in welcher Art das passieren könnte.
Es geschieht ja dann meistens, wenn jemand früh stirbt. Die Letzten, die es einigermaßen so gesehen geschafft haben, sind alle mit 27 gestorben. Das ist Kurt Cobain, Amy Winehouse und Tupac. Ist mit 26 gestorben. Und Tupac ist schon, wenn man jetzt in Urban Outfitters Boutiquen reingeht, wo sich junge Menschen T-Shirts mit Sujets kaufen, wo sie keine Ahnung haben, wer da drauf ist. Da ist beispielsweise Tupac, und auch in der Realität, in unseren Straßen und in den USA noch viel mehr, als Mural, als T-Shirt, als Tattoo, allgegenwärtig. Also Tupac ist eine Legende geworden, vermutlich schon wegen des frühen Todes, aber auch, weil er halt etwas groundbreaking, er war schon auch der erste Rap-Superstar schwarzer Hautfarbe, der dies wirklich auch eine Massenwirkung entfaltet hat. Es gibt es schon noch, aber das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her.
Kurt Cobain existiert natürlich auch immer noch auf T-Shirts, auch von Leuten, die ihn
unbedingt
nie erleben konnten, weil er schon lange nicht mehr lebt. Und die siehst du immer noch. Jetzt mal schauen, ob es jetzt dann Elvis-T-Shirts gibt, die in den Straßen von Brieg und so spazieren.
Fisp.
Von Fisp, von Memphis.
Richtig, richtig.
Yoga-Outfits. Yoga-Outfits mit Elvis drauf.
Genau.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Elvis lebt durchaus nicht nur im Wallis, haben wir gemerkt, sondern auch im Herzen von ein paar Menschen. Ein paar sind jetzt hier bei mir zum Kulturstammtisch versammelt gewesen. Danke für das Gespräch, Susanne Lohaker, Benz Friedli und Diego Elvis Valsecchi. Ich gebe dir jetzt diesen Zwischennamen. Ich hoffe, das geht in Ordnung.
Das geht voll in Ordnung. Ja, danke. Und ich weise noch darauf hin, dass wir auf Tour sind bis Dezember. Wenn ich darf.
Und ich sage völlig objektiv, unbedingt anschauen. Man bereut das nicht. Beste Unterhaltung.
Auch wenn man Elvis mag, aber nicht vergöttert, ist trotzdem ein wirklich geiler Abend.
Vielen Dank.
Und was ist denn dein Lieblingssong? Noch die allerletzte Frage.
Ach, ich habe befürchtet, dass diese Frage kommt. Es ist Suspicious Minds, würde ich sagen. Ja.
Dies war der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackung.